Ich finde, Karin hat schon sehr, sehr gut uns geliefert, so die Frage, was machen wir als Christen eigentlich mit dem Thema Sexualität? Warum ist das auch so wichtig oder ist das überhaupt das Thema? Und mir ist völlig klar, und Karin hat das auch schon angetönt, mit dem Thema sind auch Verletzungen verbunden. Und es wäre kein Wunder, wenn auch da innen Leute wären, die aufgrund von dem Thema schon viel Verletzung erlebt haben. Es ist etwas, wo leider so ist, dass mit dem Thema Sexualität auch viele Verletzungen verbunden sind. Es gibt andere Leute da innen, die sagen, ja, ich würde schon gerne mal über meine Sexualität reden, aber am liebsten mit einem Partner, und merken, ja, aber da ist kein. Das ist auch ein Schmerz, wo da ist und wo ich auch nicht wegdiskutiere und wo ich auch merke, das ist immer wieder ein Thema. Es gibt Leute, die sagen, auch ohne Sex, ich habe ein gutes Leben und mir fehlt nichts. Auch das ist eine Realität. Und auch wenn das vielleicht gewisse nicht nachvollziehen können, dann ist das trotzdem so. Mir hat, bevor ich die Predigtserie angefangen habe, ein anderer Pastor gesagt, ja, über Sex vor der Ehe wird bei den Christen noch einmal diskutiert, aber was ist eigentlich über Sex in der Ehe? Da wird eigentlich relativ wenig geredet. Und noch weniger wird darüber geredet, wenn es gar keinen Sex mehr in der Ehe gibt. Ich habe also gemerkt, wie ich das Thema angefangen habe, aufgleisen, es gibt mehr Schwierigkeiten oder mehr Schwieriges oder mehr Problempunkte, als mir lieb gewesen sind. Und dann habe ich mich wie müssen entscheiden, ja, gehe ich gleich mit dem Thema weiter oder sage ich, ja gut, das ist so schwierig, ich lasse lieber ganz bleiben. Und ich habe mich dafür entschieden, ich mache einen Wurf oder ich probiere es einfach. Und es ist völlig klar, auch wenn es nicht jetzt zum Thema Geschlechtsverkehr geht, ich möchte das Thema Sexualität auf einer anderen Ebene noch anschauen. Und ich möchte wie so ein bisschen Ansatzpunkt liefern zu dem Thema. Warum bin ich da überhaupt drauf gekommen? Ich bin seit letztem Jahr in einer Weiterbildung und da geht es um das Thema Selbstleitung und da geht es um das Thema Motivation und Zeiteinteilung und Burnout und Konflikte und auch um das Thema Sexualität. Also ich bin dort auch schon an das Thema hergeführt worden. Dann habe ich mit verschiedenen Pastoren austauscht immer wieder und ich merke auch dort ist das immer wieder ein Thema. Leute, die in Seelsorgegespräche kommen und Schwieriges im Thema Sexualität erlebt und wir als Pastoren dann irgendwie darauf reagieren müssen. Dann haben wir in der Gemeindeleitung über das Thema Ehescheidung und Wiederheirat miteinander einen Abend gestaltet, wo wir uns einfach mal mit den biblischen Aussagen zu dem Thema auseinandergesetzt haben und wir haben gesagt, ja, im Grunde wäre es gut, man würde auch mal über das Thema wieder in der Gemeinde ein bisschen reden. Und dann, geht es mal wieder Karin, in den Medienalltag werde ich konfrontiert, bombardiert mit Meldungen im Bereich von der Sexualität. Ob das denn unbedingt hilfreich ist, ist ja dann wieder eine ganz andere Frage. Das erste Unterthema zu der Serie Alles Sex ist Dazugehören. Das Thema heißt Dazugehören. Und ich möchte einsteigen mit einem Vers oder mit Verse aus dem Alten Testament, 1. Mose 2, also fast ganz am Anfang von der Bibel, wo das Thema so das erste Mal so richtig vorkommt, das Thema Dazugehören. Und ich sage das, weil ich glaube, da liegt ein gewisses Missverständnis. Es gibt so eine Meinung, auch unter Christen, eigentlich braucht man unbedingt einen Partner. Wenn man niemanden hat, zu dem man ganz eng dazugehören kann, dann ist man eigentlich nicht eine vollwertige Person. Das geistert einmal noch so in den Köpfen um und manchmal wird das sogar mit diesen Versen da aus dem Alten Testament begründet. Und ich sage, warum ich glaube, es ist ein Missverständnis. Die Verse sind missverstanden worden, wenn man sie so auslegen möchte. Aber ich lese euch einfach mal die Verse vor. Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser: Endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ganz häufig ist der Text ausgelegt worden nach dem Motto: Jeder braucht einen Ehepartner, sonst ist er nur halb. Er ist nicht wirklich komplett. Ich sage, warum ich denke, dass das ein Missverständnis ist aufgrund von dem Text. Das Erste ist, was mir auffällt, in dem Text wird zwar behauptet, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und nachher wird zum Mann eine Frau geschaffen, aber die Wörter, die da benutzt werden, werden im gesamten Alten Testament denn nicht mehr für eheliche Gemeinschaft gebraucht. Es heißt dort: Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, neget ist das Wort, das da im Hebräischen steht, der zu ihm passt, eser, Hilfe. Also der zu ihm passt oder der ihm hilft oder ihm eine Hilfe ist. Die beiden Wörter, neget und eser, sind im gesamten Alten Testament nicht mehr für eheliche Gemeinschaft gebraucht, sondern mehr im Sinn von einer Gemeinschaft, wie man sie in einer Gemeinde hat. Und es ist relativ klar im Alten Testament und im Neuen Testament, wir sind als Menschen, so wie wir sind, egal ob mit Partner oder ohne Partner, vollkommen geschaffen. Auch wenn wir Single sind. Wir sind vollkommen. Es heißt ja deswegen im Genesis 1, also 1. Mose 1, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Also es ist ein Missverständnis, wenn man sagt, ich bin nur komplett, wenn ich einen Ehemann oder eine Ehefrau habe. Es ist ein Missverständnis, weil wir sind schon ohne Ehemann oder ohne Ehefrau, sind wir komplett, vollkommen gut geschaffen. Und ich sage euch, woher die Vorstellung von diesem Ich bin nicht komplett, woher das kommt. Das kommt aus der Romantik, das ist so eine Epoche gewesen, im 19. Jahrhundert, und da hat man das so besonders empfunden oder man hat das besonders ausgedrückt. Wenn du nicht einen Ehemann oder eine Ehefrau hast, dann bist du nicht komplett. Und man hat das zum Beispiel so erklärt, dass du, wenn du ein Mann bist, oder? Wenn du ein Mann bist, dann bist du eigentlich nur so ein Halbkugel. Du bist irgendwie nicht ganz komplett. Und erst... Ja, ich muss erst etwas Passendes finden. Erst wenn du eine Frau findest, oder? Wow, es passt. Erst wenn du eine Frau findest, oder? Dann bist du komplett. Das ist die Vorstellung, wo man in der Romantik entwickelt hat. Die Vorstellung, du bist als Mann oder als Frau, du bist nicht komplett, bevor du nicht geheiratet bist und dann endlich die andere Hälfte. Deswegen heißt es auch die bessere Hälfte, oder? Habt ihr euch mal gefragt, wo das herkommt? Die bessere Hälfte, das kommt genau aus dem Gedanken von der Halbkugel, oder? Die Halbkugeln müssen zusammenpassen und erst dann ist die Kugel komplett, oder? Das ist eine Vorstellung aus der Romantik, es ist keine Vorstellung von der Bibel. Die Vorstellung von der Bibel ist, wenn du ein Mann bist, dann bist du komplett, so wie du bist als Mann, weil du bist vollkommen geschaffen zum Ebenbild Gottes. Was gibt es Kompletteres, als das Ebenbild von Gott zu sein? Wenn du als Frau geschaffen bist, bist du komplett als Frau. Du brauchst nichts dazu, zum vollkommen sein, sondern du bist komplett, weil Gott dich als Ebenbild geschaffen hat. Und trotzdem habe ich das ja auch so erlebt. Ich meine, ich bin auf einem theologischen Seminar gewesen, dort ist das so üblich. Das hat mir auch schon mein Pastor gesagt, wo ich aufs theologische Seminar gegangen bin. Der hat gesagt, Alex, du weißt, das Krishona-Seminar ist eine Schuhfabrik. Dann habe ich ihn angeschaut, dann habe ich gesagt, nein, das ist eine theologische Ausbildungsstätte. Dann sagt er, nein, nein, das ist ein Missverständnis, es ist eine Schuhfabrik. Und dann sage ich, ja was? Und dann sagt er, man kommt immer paarweise raus. okay. Also, bei mir hat das gestimmt, es hat bei zig anderen Studenten nicht gestimmt, aber bei mir hat das auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, mein Pastor damals von der Gemeinde, wo ich herkomme ursprünglich, der hat recht gehabt. Das habe ich erst dann herausgefunden, wie ich dort auf dem theologischen Seminar gewesen bin. Aber vorher haben das viele andere Mitstudenten herausgefunden. Und dann hat es einmal monatlich oder wöchentlich hat es dann so Anzeige gegeben, der Student hat sich mit der befreundet oder die haben sich verlobt oder die werden jetzt dann heiraten, so wie wir das ja heute Morgen auch hatten. Also das ist regelmäßig, ist das auf der Krishona, ist das so gewesen und ich habe gedacht, ja, und ich? Und irgendwann hat mich das so genervt und ich bin an einem Morgen richtig traurig gewesen. Das ist so ein Morgen gewesen, wo wieder mal angezeigt worden ist, der hat sich mit der befreundet. Dann habe ich gedacht, so ein Mist, was ist eigentlich mit mir? Und ich weiß noch gut, an dem Morgen ist ein Mitstudent gekommen nach der Andacht und hat mich so in den Arm genommen und gesagt, du Alex, was ist eigentlich los? Und dann habe ich ihm gesagt, eben, mich nervt das. Die ganze Zeit da, der hat sich mit dem befreundet. Und eigentlich habe ich gedacht, so, ich sei der Nächste, oder? Und dann hat er zu mir gesagt, Gott ist gut und er macht es gut. Und hat den Arm so mich umgenommen und wir haben bettet miteinander und haben gesagt, Moll, es ist gut so. Ich weiß nicht, wie häufig, man kann es auch wahrscheinlich nicht zählen, wie häufig mich seither Miriam in den Arm genommen hat. Sie macht das regelmäßig, ich weiß es. Aber die Umarmung damals an dem Morgen, die habe ich bis heute nicht vergessen, dabei, das ist schon relativ lang her. Und da ist mir einmal mehr klar geworden, Gemeinschaft kann sehr innig und sehr nah sein und es muss nicht sexuelle Gemeinschaft sein. Aber eine sehr innige, sehr nahe Gemeinschaft kann einem unglaublich viel geben. Bis heute ist das lebendig. Das erste Missverständnis im Bereich von Sexualität ist, ich bin nur komplett mit einem Partner. Das ist ein Missverständnis, es stimmt nicht. Du bist komplett für dich allein. Du bist komplett vollkommen gut geschaffen, weil Gott dich so gemacht hat. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Was gibt es Kompletteres und Vollkommeneres als das Abbild von Gott sein? Ja, als Gottes Ebenbild. Die Kugeltheorie, das ist erst später gekommen, das ist eine Erfindung aus der Romantik. Das zweite Missverständnis, und das hängt mit dem Kugelbild zusammen, man muss zueinander passen. Jetzt muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Die Romantik sagt uns, es gibt verschiedene Durchmesser von Kugeln. Und jetzt ist relativ klar, oder? Ich habe die kleinste verfügbare Kugel genommen und ich habe eine von den größeren Kugeln genommen. Und ja, es überzeugt mich nicht. Also es passt nicht. Hä? Ich nehme mal eine andere. Also das bin natürlich ich, oder? Das ist... Ja. Überzeugt mich nicht. Passt nicht. Ist einfach Nein. Wir müssen das anders angehen. Ich glaube, es passt wieder nicht, oder? Es ist ein Mythos. Und es ist etwas, wo man in der Romantik zwar sehr stark gepusht hat, und das ist bis heute irgendwo noch in unseren Köpfen drin, es muss passen. Es muss passen. Und der Mythos ist, dass es tatsächlich jemanden gibt, wo eins zu eins passt. Vorher hätte es das gegeben, jetzt gibt es das nicht mehr. Habt ihr gemerkt? Es passt einfach nicht. Weil das Problematische ist ja, man verliebt sich und in dem Moment hat man den Eindruck, ah, das passt alles wunderbar. Wir sind irgendwie gleich. Oder wir ergänzen uns gut. Und man hat den Eindruck, das sind zwei zusammen, die man praktisch nicht mehr auseinanderbringen kann. Und dann geht nach einem Jahr spätestens geht die Verliebtheit weg. Und dann kommen so Sachen auf wie Nerviges, Lästiges, zum Teil sogar Bösartiges. Und dann denkt man, ah ja, das ist, weil sie nicht zu mir passt, oder? Oder weil er nicht zu mir passt. Und dann kann man den Nächsten probieren, oder? Und dann kann man sagen, das passt viel besser, oder? Weil am Anfang rosa-rote Brille und Verliebtheit, oder? Dann denkt man, ah, das passt viel besser. Super. Und dann spätestens nach einem Jahr geht die Verliebtheit weg und dann merkt man, das sind noch andere Sachen, oder? Irgendwie so nerviges Zeug und so lästiges und Zeug, wo mich brutal aufregt. Dann, passt wieder nicht, hä? Ich muss einen anderen Durchmesser finden, oder? Und das Spiel, das kannst du hundertfach spielen. Wenn du den Eindruck hast, dass tatsächlich irgendein so passt, dann wirst du das Leben lang auf der Suche bleiben. Excuse me. Weil das ist gar nicht der Plan von Gott. Das ist gar nicht der Plan von Gott. Der Plan von Gott ist ein ganz anderer. Der Plan von Gott ist der. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Das ist der Plan von Gott. Der Plan von Gott ist, dass wir miteinander im Licht leben. Das heißt, wenn du jemanden findest, wo auch alles für Jesus geben will, denn, und wenn er dich findet und sagt, ich will mit dir das Ende von meinem Leben, bis zum Ende von meinem Leben zusammenbleiben, dann ist das der Plan von Gott zum Heiraten. Warum? Weil dann lebst du mit dem anderen im Licht von Gott. Das ist der Plan. Es ist nicht der Plan von Gott, dass man möglichst gut zusammenpasst und dass man möglichst gut den findet, der am besten zu einem harmoniert. Sondern, und das ist ja das Spannende, das Wort Gottes sagt uns, dann haben wir Gemeinschaft. Nicht, wenn wir möglichst gut zueinander passen, dann haben wir Gemeinschaft, sondern wenn wir sagen, das Blut von Jesus Christus, das, was er für uns gemacht hat, das ist das, was uns zusammenbringt. Das ist das, was uns von der Schuld befreit und wieder in die Gemeinschaft zurückführt. Das ist der Plan von Gott. Das heisst, selbst wenn denn mühsame Sachen vorkommen, wenn man mühsames Zeug am Partner entdeckt, wenn Sachen da sind, wo man merkt, der tickt doch ganz anders wie ich, dann brauchen wir die Vergebung von Jesus Christus. Und das ist der Plan von Gott, dass wir die Vergebung für uns annehmen und für den anderen. Dass Versöhnung passieren kann und dass man miteinander dann den Weg gehen kann. Ich probiere das so darzustellen. Ein Mann, der komplett ist für sich. Kommt zusammen mit einer Frau, die komplett ist für sich. und sie sind verbunden durch Jesus Christus. Sie sind nicht verbunden dadurch, dass sie am besten zusammenpassen. Sie sind nicht dadurch verbunden, dass es nie Streit gibt. Sie sind nicht dadurch verbunden, dass sie keine Vergebung benötigen, sondern sie sind dadurch verbunden, dass Jesus Christus sie verbindet. Sie sind dadurch verbunden, dass beide mit ihm unterwegs sind und bleiben. Sie sind beide mit dem verbunden, dass Jesus Christus für sie gestorben ist und auferstanden ist und das Leben miteinander ermöglicht. Die Bibel, das Wort Gottes, sagt das so: Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint. Das ist damals sozusagen der höchste Gegensatz gewesen, wo man sich hätte können vorstellen. Das ist heute, wie wenn so ein richtiger Eidgenoss würde sagen, ich bin doch das Gleiche wie die Asylbewerber. Etwa so muss man sich das vorstellen. Jude und Nicht-Jude, das ist undenkbar gewesen in der damaligen Gesellschaft. Und wenn Jesus das geschafft hat, als Christen sind wir eins, so hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Das ist das, wonach er zählt. Der Friede mit ihm und zwischen einander. Ich werde es zusammenfassen. Jeder Mensch für sich ist vollkommen. Vollkommen von Gott geschaffen. Auf Gemeinschaft ausgelegt. Aber nicht nur auf Ehegemeinschaft, sondern auch für alle anderen Arten von Gemeinschaft. Familiäre Gemeinschaft, gemeindliche Gemeinschaft, Kleingruppengemeinschaft, Zweierschaft, Freundschaft. All das gehört dazu. Und all das ist auch wichtig. Und Ehe ist nicht die einzige Art von Gemeinschaft, wo zählt und wo wichtig ist. Wir sind vollkommen, ganz allein, aber auf Gemeinschaft angelegt. Und wir haben Gemeinschaft, trotz Unterschied. Auch wenn Männer ganz anders ticken wie Frauen. Auch wenn Juden ganz anders sind wie Nicht-Juden. Auch wenn Schweizer anders sind wie andere Volksgruppen. Wir haben Gemeinschaft, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und zwar trotz allen Unterschied. Und das ist eigentlich das, wo bei Jesus am besten zum Tragen kommt und nachher auch in der Gemeinde. Am Anfang hat man sich aufgerieben ab dem Unterschied. In der Apostelgeschichte sieht man etwas von dem Ringen, wo Jude und Nicht-Jude zusammenkommen und das gibt die ganze Zeit Kritz und Ärger und Verdächtigungen und Züg. Aber später merkt man, nein, die haben es miteinander geschafft. Warum? Wie sie den Frieden von Jesus Christus kennengelernt und gelebt haben. Und ich frage mich, wie kann man das auch außerhalb von der Ehe miteinander leben? Und ich habe gemerkt, es geht über den Bereich vom Dank. Jede Gemeinschaft lebt vom Dank. Deswegen ist das in einer Eheberatung auch immer wieder eine von diesen Fragen. Für was bist du dankbar deinem Partner gegenüber? Oder auch in einer Kleingruppe. Für was bist du dankbar deinen anderen Kleingruppenteilnehmer gegenüber? Für was bist du dankbar deinem Freund gegenüber? Für was bist du dankbar deinen Eltern oder deinen Kindern gegenüber? Und so weiter. Überall dort, wo eine höhere Dankbarkeit ist, ist auch ein höherer Gemeinschaftsanteil. Ich bin zum Beispiel dankbar dafür, dass ihr alle so anders sind wie ich. Weil ich merke, ich bin auf Ergänzung angelegt. Ich brauche Ergänzung. Wenn ich dort vorne heute Morgen hätte müssen spielen oder singen, dann wäre das nicht so gut rausgekommen. Definitiv. Wenn ich da hinten müsste, dieses Zeug abmischen, dann wäre es auch nicht so lässig für euch. Glaubt's mir. Und trotzdem bin ich vollkommen gut geschaffen. Ich bin dankbar, dass Jesus Christus für meine Sünde gestorben ist. Das bedeutet, ich kann befreit leben. Ich muss nicht immer Angst haben vor dem nächsten Fehler, den ich mache. Weil Jesus Christus ist für den Fehler schon gestorben. Und ich kann auch mal etwas riskieren, auch wenn es vielleicht schlecht rauskommt. Weil Jesus Christus hat unsere Schuld schon auf sich genommen. Ich bin dankbar für die Versöhnung, die daraus entsteht. Das bedeutet nämlich auch, die anderen dürfen Fehler machen, die anderen dürfen schuldig werden an mir, die anderen dürfen mich verletzen, ohne dass das gerade zu einer Trennung muss führen. Ich bin noch froh, dass Miriam zum Beispiel sich nicht jedes Mal trennen will, wenn ich sie verletze. Das ist noch gäbig, weil sonst hätte ich unsere Ehe nur sehr kurz gehalten. Aber das ist möglich, weil Jesus Christus in unserer Ehe einen Ruckel spielt und weil wir wissen, Vergebung ist wichtiger als keine Fehler machen. Und ich bin froh ab der Verschiedenheit. Ab der Verschiedenheit von Männern und Frauen. Ich bin froh ab der Verschiedenheit von allen möglichen Nationen. Ich bin froh ab der Verschiedenheit in den Begabungen. Ich bin froh ab der Verschiedenheit in Bezug auf den Charakter. Ich bin froh, dass Gott uns trotz Verschiedenheit und mit unseren Verschiedenheiten zu einer Gemeinde macht, zu einem Miteinander. Ich habe gedacht, ich werde die Abschlüsse mit dem Vers von Römer 1. Weil das ist etwas, was man in den Briefen von Paulus durchgehend findet. Egal, welcher Gemeinde er schreibt, fast egal, in welcher Gemeinde er schreibt immer: Zunächst danke ich meinem Gott durch Christus für uns alle. Und das ist genau das, wo ich jetzt am Abschluss von der Predigt zum ersten Teil dazugehöre, möchte ich mitgeben und euch die Möglichkeit geben, auf die Predigt Antwort zu geben, im Stille, jeder für sich. Studier, für welche Gemeinschaft bist du dankbar? Für die Gemeinschaft, die du hast mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern, das wäre familiäre Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft, die du hast mit deinem Ehepartner oder noch nicht Ehepartner, das wäre Ehegemeinschaft. Für die Gemeinschaft, die du hast mit deinem Freund oder deiner Freundin, das wäre Freundesgemeinschaft. Für die Gemeinschaft, die du hast mit deiner Kleingruppe, für Leute, die du sonst kennst, mit deinen Nachbarn, für Leute, die neben dir hocken in der Schule, für und so weiter. Ich glaube, das ist ein großer Aspekt, dass wir immer wieder dankbar sind dafür, was Gott uns an Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Und das ist viel, vor allem da in der Gemeinde. Weil man muss nicht gerade nach dem Gottesdienst heimgehen, sondern man kann noch bleiben und Gemeinschaft erleben. Ich möchte euch die Chance geben, einfach mal 2 Minuten darüber zu überlegen, wo schenkt Gott mir Gemeinschaft? Und für was bin ich speziell dankbar an der Gemeinschaft, wo Gott mir schenkt? Und dann könnt ihr das zu einem Gebet verpacken, wenn ihr wollt. Und ich mache dann den Abschluss mit Gebet von da vorne. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir wunderbar gemacht sind, jeder einzelne von uns. Du hast jeden Einzelnen mit deiner Liebe ausgestattet und mit deiner Liebe beschenkt, jeden Tag, auch heute. Ich danke dir, dass wir als dein Ebenbild geschaffen worden sind und dass deine Schöpfung gut ist. Und wenn wir uns allein fühlen, wenn wir uns einsam fühlen, dann danke ich dir, dass du uns in eine Gemeinschaft hineinstellst. In die Gemeinschaft mit deinem Sohn, Herr Jesus Christus, und in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und in Gemeinschaft von unseren Brüdern und Schwestern, von all den Leuten, die jetzt um uns herum sitzen. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, für die Gemeinschaft. Ich danke dir für die Gemeinde da vor Ort, für jede Freundschaft, für jede Beziehung, für jede Kleingruppe, für alles miteinander. Auch alles familiäre miteinander und jede Ehe, wo du durchsegnen. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass wir unsere Verbindung nicht davon abhängig machen, ob wir zueinander passen, sondern ob wir zu dir gehören. Und ich danke dir, dass dieses Wort dir sehr klar ist. Egal wie groß die Unterschiede sind, du hast uns eins gemacht. Und du wettest, dass wir das Eis sie auch leben. Und ich danke dir, dass das unabhängig davon ist, ob wir in einer Partnerschaft leben oder nicht. Wenn du uns Eis machst, dann sind wir Eis. Und dann werden wir darauf vertrauen, dass du einen guten Plan damit hast. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du uns durchsegne, jeden in dem Stand, wo er ist, jeden, egal ob Single oder verheiratet, egal ob befreundet oder nicht. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du einen guten Plan hast für uns und unser Leben. Amen.